Tyrion. Er träumte von einer geborstenen Steindecke und dem Geruch von Blut und Scheiße und verbranntem Fleisch. Überall war beißender Rauch. Männer stöhnten und jammerten, und von Zeit zu Zeit gellte ein gequälter Schrei durch die Luft. Als er versuchte, sich zu bewegen, bemerkte er, dass er sein Lager verunreinigt hatte. Wegen des Rauchs traten ihm die Tränen in die Augen. »Weine ich?« Das durfte er seinen Vater nicht sehen lassen. »Er war ein Lannister von Casterly Rock. Ein Löwe. Ich muss ein Löwe sein. Wie ein Löwe leben, wie ein Löwe sterben.« Doch er hatte solche Schmerzen. Zu schwach, um zu stöhnen, lag er in seinem eigenen Schmutz und schloss die Augen. In der Nähe verfluchte jemand mit schwerer, monotoner Stimme die Götter. Er lauschte den Lästerungen und fragte sich, ob er wohl im Sterben lag. Nach einer Weile verblasste der Raum um ihn herum. Er fand sich draußen vor der Stadt wieder, wo er durch eine Welt ohne Farben schritt. Raben schwebten auf breiten, schwarzen Schwingen durch einen grauen Himmel, während Aaskrähen überall, wohin er auch den Fuß setzte, von ihrem Festmahl aufstoben. Weiße Maden gruben sich durch schwarze Verwesung. Die Wölfe waren grau, und ebenso die schweigenden Schwestern. Beide befreiten die Knochen der Gefallenen vom Fleische. Der ganze Turnierplatz war von Leichen übersät. Die Sonne schien einer heißen, weißen Münze gleich auf den grauen Fluss herab, der um die verkohlten Gerippe gesunkener Schiffe strömte. Von den Scheiterhaufen, auf denen die Toten verbrannt wurden, stiegen schwarze Rauchsäulen und weiße Asche in die Luft. »Mein Werk«, dachte Tyrion Lannister, »sie starben auf meinen Befehl hin. Zunächst gab es keine Geräusche in dieser Welt«, doch nach einer Weile hörte er die leisen, schrecklichen Stimmen der Toten. Sie weinten und jammerten, flehten darum, dass ihre Pein aufhören möge, riefen um Hilfe und nach ihren Müttern. Tyrion hatte seine Mutter nie kennengelernt. Er wollte zu Shae, doch sie war nicht hier. So ging er allein durch die grauen Schatten und versuchte, sich zu erinnern. Die schweigenden Schwestern zogen den Toten die Rüstungen und die Kleider aus, all die fröhlichen Farben der Mäntel waren verblichen. Die Erschlagenen waren in Weiß- und Grautöne gekleidet, und ihr Blut war schwarz und verkrustet. Er sah zu, wie die nackten Körper an Armen und Beinen hochgehoben und zu den Feuern getragen wurden, wo sie sich wieder zu ihren Kameraden gesellten. Metall und Kleider wurden auf einen weißen Wagen geworfen, den zwei große schwarze Pferde zogen. »So viele Tote, so viele!« Ihre Leichen lagen schlaff da, ihre Gesichter waren starr oder aufgedunsen, nicht mehr zu erkennen, kaum noch menschenähnlich. Die Gewänder, welche die Schwestern ihnen abnahmen, waren mit schwarzen Herzen verziert, grauen Löwen, toten Blumen und geisterhaft bleichen Hirschen. Ihre Rüstungen waren verbeult und geborsten, die Kettenhemden zerrissen. »Warum habe ich sie alle getötet?« Irgendwann einmal hatte er den Grund gewusst, doch er hatte ihn wieder vergessen. Er hätte eine der schweigenden Schwestern fragen können, doch als er sprechen wollte, stellte er fest, dass er keinen Mund hatte. Glatte, nahtlose Haut bedeckte seine Zähne. Diese Entdeckung erschreckte ihn zutiefst. Wie sollte er ohne Mund weiterleben? Er begann zu rennen. Die Stadt war nicht weit entfernt. Innerhalb der Mauern wäre er in Sicherheit, weit fort von diesen Toten. Er gehörte nicht zu den Toten. Wenn er auch keinen Mund hatte, so war er doch noch ein lebendiger Mann. Nein, ein Löwe. Ein Löwe und am Leben. Dann erreichte er die Mauer, doch die Tore waren ihm verschlossen. Es war dunkel, als er erneut erwachte. Zuerst konnte er nichts sehen, bis er die vagen Umrisse eines Bettes um sich herum wahrnahm. Die Vorhänge waren zugezogen. Trotzdem konnte er die Form der Bettpfosten erkennen und über sich den samtenen Himmel. Unter sich spürte er eine weiche Federmatratze und das Kissen unter seinem Kopf war mit Gänsedaunen gefüllt. Mein eigenes Bett. Ich liege in meinem eigenen Bett, in meinem eigenen Schlafzimmer. Innerhalb der Vorhänge, unter dem großen Haufen von Fellen und Decken, war es warm. Er schwitzte. Fieber, dachte er benommen. Er fühlte sich schwach und ein stechender Schmerz durchfuhr ihn, als er versuchte, die Hand zu heben. Sein Kopf fühlte sich riesig an, so groß wie das Bett. Zu schwer, um ihn vom Kissen zu heben. Seinen Körper konnte er kaum spüren. Wie bin ich hierher gekommen? Er versuchte, sich zu erinnern. Die Schlacht tauchte in einzelnen Bildern vor seinem inneren Auge auf. Die Gefechte am Fluss, der Ritter, der ihm den Handschuh angeboten hatte, die Brücke aus Schiffen. Sir Mandon. Er sah die toten, leeren Augen, die ausgestreckte Hand, das grüne Feuer, das auf der weiß emaillierten Rüstung leuchtete. Furcht überkam ihn in einer kalten Woge. Er spürte, wie sich unter den Decken seine Blase entleerte. Hätte er nur einen Mund gehabt, dann hätte er wenigstens schreien können. Nein, das war im Traum, dachte er mit pochendem Schädel. Hilfe! So helft mir doch, Jame! »Shay! Mutter! Irgendwer! Tüscher!« Niemand hörte ihn. Niemand kam. Allein in der Dunkelheit versank er wieder in Schlaf und in Gestank nach Pisse. Er träumte, seine Schwester stehe an seinem Bett und auch sein hoher Vater, der die Stirn runzelte. Das musste ein Traum sein. Denn schließlich war Lord Tywin viele Meilen weit entfernt und kämpfte im Westen gegen Robb Stark. Andere kamen und gingen ebenso. Varys betrachtete ihn und seufzte. Nur Littlefinger machte einen Scherz. »Du verfluchter, verräterischer Bastard«, dachte Tyrion böse, »wir haben dich nach Bitterbridge geschickt, und du bist nicht zurückgekehrt.« Manchmal hörte er, wie sie miteinander redeten. Die Worte verstand er allerdings nicht. Ihre Stimmen summten in seinen Ohren wie Wespen.